Ja, guten Abend. Katrin, kannst du mir noch den Bildschirm freischalten, dass ich einiges
Moment.
zeigen kann?
Kannst du das kurz versuchen anzufragen, dass ich es freigeben kann?
Kann sein, dass es sogar schon geht. Funktioniert es?
Es müsste gleich kommen, ja. Sehr
Können wir
gut.
sehen. Gut, ich kann das auch noch ein Stück größer machen. Also ich werde es nicht die ganze Zeit benutzen, aber zwischendrin mal wieder. Ja, heute soll es eben um die Dinge, die 1967 passiert sind, gehen und ihre Auswirkungen. Und da zunächst mal ein Blick auf den Alltag, wie er heute im Westjordanland aussieht. Moment, ich muss das doch etwas, ein technisches Problem, selber den Bildschirm lesen zu können, weil ich nämlich die Kacheln auf der Seite sehe. Weiß im Moment nicht, wie ich das Problem lösen kann.
Vielleicht kannst du das oben über Layout machen, Tama.
Über was?
Über Layout ganz oben rechts. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch Dinge auszublenden. Kannst du die Videos ausblenden, dann hast du mehr Platz auf dem Bildschirm.
Ah, vielleicht geht's. Ja, jetzt geht's. Gut.
Super.
Ja, zunächst mal wollte ich einen Einblick in das geben, was heute der Alltag im Westjordanland ist. Ein völlig zufälliger Tag rausgegriffen, der 25. August 2025. Das war auch der letzte Tag, der auf der Internetseite heute zu lesen war. Eine hebräische Internetseite, die täglich Ereignisse in der Westbank registriert, auch mit der erklärten Absicht zu sagen, niemand soll mal sagen können, wir haben ja nichts davon gewusst. Wie gesagt, ein völlig normaler Tag, man könnte sogar sagen, ein relativ guter Tag, denn zumindest ist niemand zu Tode gekommen. Aber das ist der Alltag, der normalerweise sicher nicht in internationale Medien und solange es eben keine Toten gibt, auch nicht so sehr in die israelischen Hauptmedien kommt. Was haben wir also am 25. August von Seiten der israelischen Armee? Berichte von Schießen von Tränengas in der Stadt Aram, die sich eigentlich direkt nördlich an Jerusalem anschließt, in dem Dorf Itna, die Errichtung von Checkpoints und Schließung von Geschäften in der Stadt Tulkarem und Zusammenstöße in Qalqilya, Dura al-Qarya, Al-Murair, Shabatin und Shukba. Zerstörungen, von Gebäuden, deren Errichtung nicht genehmigt war durch die israelische Militärverwaltung. Ein landwirtschaftliches Gebäude im Dorf Walaje südlich von Jerusalem. Mehrere ge landwirtschaftliche Gebäude in Tsur Baher, das zur Stadt Jerusalem selber, zu Ost-Jerusalem gehört. Eine Scheune, ein Stall und weitere landwirtschaftliche Gebäude in der Kleinstadt Burka bei Nablus. Auch bei diesen Zerstörungen von Ställen haben die Leute nicht immer Zeit, die Tiere noch rauszuholen. Das ist, also in diesem Fall wurde nicht von getöteten Tieren gesprochen, aber das kommt durchaus auch vor. Übergriffe von Siedlern im Ort Pharasia im Jordantal. 5 Überfälle innerhalb von 24 Stunden. Das ist eine der Hirtengemeinden, kleine Ortschaften, ungeschützte Ortschaften, von denen auch in den letzten Monaten 3 geräumt worden sind aus Angst vor den Siedlern. Und im Ort Birin, östlich von Hebron, haben die Siedler Wohnwagen aufgestellt, wohl in Vorbereitung der Errichtung eines neuen Außenpostens. In Jabba, nördlich von Jerusalem, wurden Einwohner angegriffen und einer verletzt. In dem Dorf Sha'ab Abatem in Masafa Yatta, südlich von Hebron, haben Siedler ihre Herden auf dem Land des Dorfes weiden lassen. Das ist im Grunde genommen eine de facto Inbesitznehmen des Landes des Dorfes. In Sinjil, nördlich von Ramallah, gab es Schießerei in der Nähe des Tells, südlich des Ortes. In Asira al-Khibaliya wurde Vieh von Siedlern in den Olivenhainen des Ortes geweidet. Und mehr oder weniger ähnlich hört es sich jeden Tag an. Und eben wenn es schlimmer ist, dann kommt es auch zu blutigeren Ausschreitungen. Ja, das hier als Einleitung. Und heute soll es darum gehen, in etwa darum zu verstehen, wie wir so weit gekommen sind. Und zwar, obwohl ja auch der Gazastreifen 1967 von Israel erobert worden ist, werde ich mich heute konzentrieren auf das, was im Westjordanland geschieht. Denn über Gaza haben wir ja noch eine eigene Sitzung als die Abschlusssitzung. Ja, wir haben vom 5. bis 10.06.1967 den Junikrieg, der in Israel normalerweise der Sechstagekrieg, um Assoziationen an die Schöpfung zu bringen, genannt wird. Wie es zu diesem Krieg gekommen ist, muss uns insofern nicht im Detail interessieren, weil die Palästinenser daran unbeteiligt waren, könnte man sagen. Das waren Dinge, die mit Ägypten, Syrien zu tun hatten. Ägypten und Syrien waren damals in einer Union vereint und wurden dadurch natürlich von Israel noch mal stärker als Bedrohung gesehen. Der ägyptische Präsident Nasser hatte die UNO-Truppen, die im Sinai stationiert waren, aus dem Land geworfen und hatte von der ägyptischen, durch die ägyptische Flotte die Seeenge, die Meerenge die zum Golf von Elat sperren lassen, eigentlich gar nicht so unterschiedlich wie die Houthi im Jemen es teilweise in den letzten Monaten versucht haben. Und mit Syrien gab es immer wieder Scharmützel an der israelisch-syrischen Waffenstillstandslinie. Und das Ganze hat sich innerhalb etwa eines Jahres so hochgeschaukelt, dass zumindest gefühlsmäßig in Israel das Gefühl einer wirklich existenziellen Bedrohung entstanden war. Dass dieses Gefühl echt war, kann man wohl mit Sicherheit sagen. Heutige Forscher sind weniger kritisch, wesentlich kritischer daran, wie berechtigt dieses Gefühl war. Es ist heute nicht mehr unumstritten, ob Nasser wirklich die Absicht hatte, Israel anzugreifen oder ob es mehr um einen rhetorischen Kampf ging. Und es scheint auch, dass die israelische politische wie militärische Führung bewusst die Bedrohung stärker dargestellt hat, als sie war. Und so hat dann der Krieg begonnen, schließlich mit einem israelischen sogenannten Präventivschlag am 5. Juni auf die ägyptische Luftwaffe, die dabei fast völlig vernichtet wurde. Und damit war der Krieg eigentlich auch schon gewonnen. Und eigentlich erst im letzten Moment, die Jordanier hatten sich eigentlich aus der Sache raushalten wollen, sich dann erst im letzten Moment mit involvieren lassen und dadurch kommt es dann eben auch zur Besetzung des Jordanlandes. Also dieser Krieg, der eigentlich aufgrund von großer Angst vor einer zweiten Shoah zustande gekommen war, ist innerhalb dieser 6 Tage genau in das Gegenteil umgeschlagen, dass statt einer Vernichtung es einen enormen militärischen Sieg gegeben hat, eben die Eroberung des Westjordanlandes einschließlich Ostjerusalems, das 1948 jordanisch geworden war, die Eroberung der Golanhöhen, also syrisches Staatsgebiet, des Gazastreifen, der seit 1948 unter ägyptischer Militärverwaltung stand, und der Sinai-Halbinsel, ägyptisches Staatsgebiet. Ja, wie es in solchen Fällen normalerweise passiert, der UNO-Sicherheitsrat hat sich natürlich geäußert und eigentlich die bis heute theoretisch als Basis für Regelung des Konfliktes geltende Resolution ist die Sicherheitsratsresolution 242 vom 22. November 1967. Die haben Sie in Ihrem Textblatt. Da heißt es, der Sicherheitsrat mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis über die ernste Situation im Nahen Osten unter Betonung der Unzulässigkeit des Gebietserwerbs durch Krieg und der Notwendigkeit, auf einen gerechten und dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, in dem jeder Staat der Region in Sicherheit leben kann, ferner unter Betonung dessen, dass alle Mitgliedstaaten mit der Annahme der Charta der Vereinten Nationen die Verpflichtung eingegangen sind, in Übereinstimmung mit Artikel 2 der Charta zu handeln. Erstens erklärt, dass die Verwirklichung der Grundsätze der Charta die Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten verlangt, der die Anwendung der beiden folgenden Grundsätze einschließen sollte. 1. Rückzug der israelischen Streitkräfte aus Gebieten bzw. aus den Gebieten, die während des jüngsten Konflikts besetzt wurden. Das Wort den befindet sich nur in der französischen Fassung der Resolution. Die Resolutionen werden ja immer in den Sprachen, die sozusagen die offiziellen Sprachen der UNO sind, verfasst. Und ja, in dieser Weise unterscheidet sich die französische Fassung. Und das ist natürlich letztlich ja eine entscheidende Frage, denn wenn ich den Artikel dabei habe, dann fordert er den Rückzug Israels aus allen Gebieten, die besetzt worden sind. Wenn ich den Artikel nicht dabei habe, könnte man das auch so interpretieren, dass es eventuell vielleicht auch nur einige Gebiete sein müssen. Also solche kleinen Worte machen durchaus einen Unterschied. Zweitens, Beendigung jeder Geltendmachung des Kriegszustands bzw. jedes Kriegszustands sowie Achtung und Anerkennung der Souveränität, territorialen Unversehrtheit und politischen Unabhängigkeit eines jeden Staates in der Region und seines Rechts, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen, frei von Androhungen oder Akten der Gewalt in Frieden zu leben. Zweitens erklärt ferner, dass es notwendig ist, die Freiheit der Schifffahrt auf den internationalen Wasserwegen in der Region zu garantieren, eine gerechte Regelung des Flüchtlingsproblems herbeizuführen. Das geht natürlich auf das 1948 geschaffene Problem zurück. Die territoriale Unverletzlichkeit und politische Unabhängigkeit eines jeden Staates der Region durch Maßnahmen zu garantieren, die auch die Schaffung entmilitarisierter Zonen einschließen. Drittens ersucht den Generalsekretär, einen Sonderbeauftragten zu ernennen, der sich in den Nahen Osten begeben soll, um mit den beteiligten Staaten Verbindungen aufzunehmen und zu unterhalten, mit dem Ziel, eine Einigung zu fördern und die Bemühungen zur Herbeiführung einer friedlichen und akzeptierten Regelung im Einklang mit den Bestimmungen und Grundsätzen dieser Resolution zu unterstützen. Viertens ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat baldmöglichst über den Stand der Bemühungen des Sonderbeauftragten Bericht zu erstatten. Auf der 1382. Sitzung des Sicherheitsrats einstimmig verabschiedet. Ja, das sind natürlich viele Dinge drin, die zwar guten Willen ausdrücken, aber nicht besonders klar definiert sind. Das Klarste eben ist die Forderung des Rückzugs der israelischen Streitkräfte, aber auch die durch diesen vorhandenen oder nicht vorhandenen Artikel ist eigentlich nicht eindeutig benannt. Ein weiterer juristischer Text, der uns interessieren muss im Zusammenhang, ist die vierte Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten von 1949. Also auch eben die Konventionen, die vor dem Hintergrund der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geschaffen worden waren. Da heißt es, zwangsweise Einzel- oder Massenumsiedlungen sowie Deportationen von geschützten Personen, das ist definiert als Personen, die sich im Falle eines Konflikts oder einer Besetzung zu irgendeinem Zeitpunkt und gleichgültig auf welche Weise in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei oder einer Besetzungsmacht befinden, deren Staatsangehörige sie nicht sind. Ja, also Deportationen von solchen geschützten Personen aus besetztem Gebiet nach dem Gebiet der Besetzungsmacht oder dem irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates sind ohne Rücksicht auf ihren Beweggrund verboten. Immerhin kann die Besetzungsmacht eine vollständige oder teilweise Evakuierung eines bestimmten besetzten Gebietes durchführen, wenn die Sicherheit der Bevölkerung oder mit zwingende militärische Gründe dies erfordern. Das ist ein Satz, der natürlich benutzt werden kann, um die Operationen der israelischen Armee und die Evakuierung im Gazastreifen von einer Ecke in den anderen zu rechtfertigen. Solche Evakuierungen dürfen nicht die Umsiedlungen von geschützten Personen in Gebiete außerhalb der Grenzen des besetzten Gebietes zur Folge haben, es sei denn, eine solche Umsiedlung ließe sich aus materiellen Gründen nicht vermeiden. Unmittelbar nach Beendigung der Feindseligkeiten in dem in Frage stehenden Gebiet soll die so evakuierte Bevölkerung in ihre Heimstätten zurückgeführt werden. Die Besetzungsmacht hat bei der Durchführung derartiger Umsiedlungen oder Evakuierungen im Rahmen des Möglichen dafür zu sorgen, dass angemessene Unterkunft für die Aufnahme der geschützten Personen vorgesehen wird, dass die Umsiedlung in Bezug auf Sauberkeit, Hygiene, Sicherheit und Verpflegung unter befriedigenden Bedingungen durchgeführt wird und Mitglieder derselben Familie nicht voneinander getrennt werden. Die Schutzmacht soll von allen Umsiedlungen und Evakuierungen verständigt werden, sobald sie stattgefunden haben. Die Besetzungsmacht darf geschützte Personen nicht einer in besonders den Kriegsgefahrenen ausgesetzten Gegend zurückhalten, sofern nicht die Sicherheit der Bevölkerung oder zwingende militärische Gründe dies erfordern. Ich muss gestehen, es ist ziemlich schwierig, diesen Text zu lesen, wenn man daran denkt, was gerade in Gaza geschieht. Und da können wir auch dann in unserer letzten Sitzung auch nochmal drauf zurückkommen. Für das Westjordanland ist der folgende Satz wesentlich wichtiger. Die Besetzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder umsiedeln. Das ist eigentlich die Grundlage zu sagen, die israelischen Siedlungen im Westjordanland oder auch auf den Golanhöhen, oder auch die, die im Gazastreifen waren, sind illegal. Ja, das ist der juristische Hintergrund, aber alle diese Konventionen durchzusetzen, hat die internationale Gemeinschaft auch nicht notwendigerweise, die Macht oder den Willen, worüber man sich streiten kann. Kehren wir zurück zu dem, was 1967 erobert worden ist. Ich zeige das jetzt mal auf der Karte. Ja, das sind die israelischen Eroberungen. Wir sehen sozusagen die linke Karte ist die Situation vorher und in hellgrün sehen wir die eroberten Gebiete, eben die Sinai-Halbinsel mit dem Gazastreifen, die Westbank, das Westjordanland mit Ostjerusalem und die syrischen Golanhöhen. Die Golanhöhen, das eben syrische Staatsgebiet sind, sind nicht im engeren Sinn Teil des israelischen Konflikts. Von daher dann nur kurz ein paar Anmerkungen zu. Die haben Sie auch auf Ihrem Blatt. Der größte Teil der Einwohner des Golan ist geflohen. Im Anfang Juni 1967 lebten in dem dann besetzten Gebiet 128.000 Menschen, von denen im August 1967 noch 6.396 da waren. Heute leben, also im Dezember 2023, lebten noch 27.381 Syrer in 5 Dörfern. Und es handelt sich dabei eigentlich fast ausschließlich um Angehörige der drusischen Religion angehören. Bereits am 24. September 1967 wurde Snir, die erste Siedlung im Golan, gegründet, die wer in Israel war und die Libanias-Quellen besichtigt hat, wird diese Siedlung zumindest mit einem Blick gesehen haben. Die ist da, wo man zu dem Wasserfall von Banias hinuntersteigt. Dazu sind noch 33 weitere Siedlungen gekommen, die im Dezember 2023 28.783 israelische Einwohner zählten. Also man kann sagen, an den Golanhöhen ist etwa die Hälfte der Einwohner Syrer und die andere Hälfte israelische Siedler. 1974, nach dem Oktoberkrieg, dem Yom Kippur-Krieg, wurde der östliche Streifen der besetzten Golanhöhen mit der von Israel zerstörten Stadt Quneitra an Syrien zurückgegeben. Was unter israelischer Herrschaft blieb, ist 1981 von Israel einseitig annektiert worden, ist international nicht anerkannt, aber schon unter Trumps vorheriger Präsidentschaft durch die USA anerkannt worden. Und aktuell, seit dem Sturz des Assad-Regimes, kontrolliert die israelische Armee den 1973 zurückgegebenen Streifen und greift auch ansonsten immer wieder im sonstigen syrischen Staatsgebiet an, mit dem erklärten Ziel, Südsyrien als entmilitarisierte Zone zu haben. Auch der Sinai, ägyptisches Staatsgebiet, ist nicht im engeren Sinn Teil des israelisch-palästinensischen Konflikts. Im Dezember 1967 wurde die Siedlung Neot Sinai gegründet, die erste Siedlung im Sinai. Es folgten noch weitere 20 etwa. Die sind 1982 im Rahmen des Friedensvertrages mit Ägypten geräumt worden und der gesamte Sinai ist ja dann auch an Ägypten zurückgegeben. Ja, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema Ostjerusalem und dem Westjordanland. Hier die Karte, ich mache sie ein bisschen größer, zeigt uns das Stadtgebiet von Jerusalem. Die blaue Linie gibt die Stadtgrenze von Jerusalem an. Wir sehen also hier, das ist das Westjerusalem, das zum israelischen Staatsgebiet seit 1948 gehörte. Und wenn wir jetzt hier dieser blauen Linie weiter folgen, ich hoffe, Sie können meinen Zeiger sehen, ist das alles, was annektiert worden ist. Und was darin blau ist, sind Siedlungen, die innerhalb Ostjerusalems errichtet worden sind. Und was braun ist, sind palästinensische Wohnviertel. Und diese Annektierung Ostjerusalems ist de facto bereits 3 Wochen nach Kriegsende am 27. Juni 1967 geschehen, nämlich durch de facto die Ausweitung der Stadtgrenzen Jerusalems. Und seitdem sind 12 Siedlungen bzw. nach israelischer Sprachregelung Viertel für Israelis errichtet worden, die 2022 knapp 234 Einwohner hatten. Und das Ganze ist nach israelischem Recht 1980 im Jerusalem-Gesetz gesetzlich verankert worden, wo es heißt, dass das vereinigte Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Das ist auch international nicht anerkannt, aber eben auch seit der ersten Präsidentschaft von Trump durch die Regierung der Vereinigten Staaten. Ja, was ist überhaupt geschehen mit dem Land, in Ostjerusalem geworden ist? Also das annektierte Land, das haben Sie in der Tabelle auf Ihrem Blatt, erstreckt sich über 70 Quadratkilometer. Das heißt, das annektierte Ostjerusalem ist de facto fast doppelt so groß wie Westjerusalem mit seinen 38 Quadratkilometern. Was hat man gemacht mit diesen 70 Quadratkilometern? 25 Quadratkilometer wurden enteignet. Von denen wurden 21 Quadratkilometer für Siedlungen verwendet. 20 Quadratkilometer haben keinen Bauplan, der von der Stadtverwaltung Jerusalem genehmigt werden müsste. Und daher haben Palästinenser, die dort leben, keine Möglichkeit, dort legal zu bauen. 16 Quadratkilometer dienen für Grünflächen, öffentliche Gebäude und Straßen, können damit also auch von Palästinensern mitbenutzt werden. Und 9 Quadratkilometer dienen für private palästinensische Bebauung. Soweit die Karte von Jerusalem. Das ist also, was mit dem Land geschehen ist. Die Zahl der Menschen, die dort leben, war 1967 266.300, von denen etwa 74% Juden und fast 26% Palästinenser waren. Bis 2022 ist die Einwohnerzahl auf fast 1 Million gewachsen, von denen schätzungsweise 61,4% Juden und 38,6% Palästinenser sind. Von der jüdischen Bevölkerung Jerusalems wohnen 233.700 in Ostjerusalem, während in Westjerusalem nur eine verschwindende Zahl von Palästinensern, nämlich etwa 5.000, wohnt. Was dann auch nochmal wichtig ist, ist der Status der Ostjerusalemer Palästinenser. Obwohl ja das Land, also das Stadtgebiet von Jerusalem annektiert ist und nach israelischem Recht zum Staat Israel gehört, hat man den Menschen, die dort leben, aber nicht die israelische Staatsbürgerschaft gegeben, sondern sie haben den Status von festen Einwohnern, und zwar nach dem Einreisegesetz, als wenn sie Einwanderer wären, obwohl ja nicht sie in den Staat Israel eingewandert sind, sondern der Staat Israel sich ihnen auferlegt hat. Sie können die Staatsbürgerschaft beantragen, das ist aber kompliziert, funktioniert durchaus nicht immer. Man schätzt, dass es heute von den 330.000 Palästinensern in Ostjerusalem etwa 19.000 gibt, die die israelische Staatsbürgerschaft haben. Das sind etwa 6%. Dazu kommt natürlich auch, dass es einfach auch aus politischer Ideologie für viele als nicht korrekt gilt, die israelische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Der Nachteil des Status als fester Einwohner ist, dass es ein Status ist, der leichter aberkannt werden kann als der Status als Staatsbürger. Wenn jemand mehrere Jahre im Ausland gelebt hat, oder auch in der Westbank, kann es als Grund genommen werden, den Status abzuerkennen. Und in den Jahren von 1967 bis 2016, ist das knapp 15.000 Palästinensern geschehen. Dazu kommen weitere Schwierigkeiten, die sie haben. Es ist fast unmöglich, in palästinensischen Vierteln Baugenehmigungen zu bekommen. Selbst eine Genehmigung, wenn man ein eigenes Haus hat, dessen Besitz unbestritten ist, dort eine weitere Etage drauf zu bauen, die Chancen, dass das genehmigt wird, sind so ungefähr gleich null. Ja, das wäre ganz kurz ein Einblick nach Ostjerusalem. Sind dazu Nachfragen? Erstmal nicht, so sieht's aus. Ja, wie wir gleich aber sehen werden, ist im Vergleich zu den Einwohnern des Westjordanlandes und auch des Gazastreifens, solange das bis 2005 noch aktuell war, ist die Situation in Ostjerusalem um einiges besser. Ja, was passiert mit dem übrigen Westjordanland, aus dem sozusagen Ostjerusalem herausgenommen und dann Israel annektiert worden ist? Der israelische Geheimdienst, der Mossad, hat wenige Tage nach Kriegsende einen Plan vorgelegt. Es solle einen palästinensischen Staat unter der Schirmherrschaft der israelischen Armee mit Zustimmung der lokalen palästinensischen Führung auf Basis der Waffenstillstandslinien von 1949 mit leichten Korrekturen in Jerusalem, den Gilboa-Bergen, das ist die Ecke von Beit She'an im Jordantal, und Balatrun geben. Eventuell, das ist auf dem Weg zum Flughafen in der Autobahn zwischen Jerusalem und Tel Aviv, eventuell im Austausch mit palästinensischen Dörfern in Israel. Der Grundgedanke war sozusagen mit diesem palästinensischen Staat unter der Schirmherrschaft der israelischen Armee, im Grunde genommen die Verbindung der palästinensischen Führung mit Jordanien zu kappen. Was sie nicht gemacht haben, ist die lokale palästinensische Führung fragen, ob sie damit einverstanden ist. Aber der Plan ist auch nie aktuell geworden. Was sehr aktuell geworden ist, und ich sage einfach, damit wir die handelnden Personen auch ein bisschen im Bild sehen. Ja, wir haben ja einmal den Plan von Yigal Allon, einem der damaligen Minister 1967, wichtiger General schon 1948. Allon hat vorgeschlagen, das Jordantal und die judäische Wüste, wo relativ wenige Palästinenser lebten, abgesehen von der Stadt Jericho, zu annektieren, nach dem Prinzip ein Maximum an Sicherheit und Gebiet für Israel mit einer minimalen Zahl Araber. De facto ist es zur juristischen Annektierung bis heute nicht gekommen, aber Alons Plan ist eigentlich insofern umgesetzt worden, als die ersten von der israelischen Regierung initiierten Siedlungen im Jordantal errichtet worden sind. Der Gegenvorschlag kam von Moshe Dayan, dem Verteidigungsminister, nämlich 5 Fäuste, also sowohl eine militärische als auch eine zivile Präsenz auf der Bergkette, also mitten im palästinensischen Land. Der Vorschlag ist von August 1967, und parallel dazu wurden auch alle Wasserressourcen im Westjordanland zu israelischem Staatsbesitz erklärt. Ja, wir haben dann eben letztlich infolge des Plans von Alon am 14. Februar 1968 die Gründung von Mechola, der ersten Siedlung im Jordantal. Und dort wurden im weiteren Verlauf circa 20 weitere Siedlungen errichtet. Und der Gedanke war eben, eine israelische zivile Präsenz zwischen den palästinensischen Bevölkerungszentren im Bergland und Jordanien zu haben. Das ist natürlich seit dem israelisch-jordanischen Friedensvertrag vom Oktober 1994 militärisch nicht mehr relevant. Die Siedler im Westjordanland zählen heute etwa 5.400 Personen. Sie bekommen aber 70% des im östlichen Bergaquifer gebohrten Wassers, während ihre Zahl weniger als ein Achtel der Zahl der dort lebenden palästinensischen Bevölkerung ist. Ja, man kann das ganz gut hier auf der Karte sehen. Dieser große blaue Streifen ist de facto das Jordantal. Der braune Klecks hier in der Mitte, den wir sehen, das ist die Stadt Jericho und ihre Umgebung, die auch heute zu der palästinensischen Autonomie gehört. Aber ansonsten ist eben bis heute, wir werden noch im Zuge der Oslo-Abkommen zu der Frage der C-Gebiete, die direkt von Israel kontrolliert sind, kommen. Also das ist im Grunde genommen alles direkt von der israelischen Armee und auch zivil kontrolliert. Während wir hier auf dem Berg eben die Siedlungen haben, die sozusagen das palästinensische Gebiet durchsetzen. Besonders groß ist hier der Siedlungsblock südöstlich von Bethlehem, Gush Etzion. Entschuldigung, das hier ist Maale Adumim, die große Siedlung in der judäischen Wüste, und der Siedlungsblock südöstlich von Bethlehem ist hier Gush Etzion. Und dann ist auch nochmal wichtig, die Siedlung hier, die sich weiter im Norden zwischen Nablus und Ramallah in den Herzen der Westbank hineinschieben. Also auch in dem Sinne ist das palästinensische Bergland inzwischen auch von Siedlungen durchzogen. Die Zahl der Siedler betrug Ende 2017 410.000 in 131 Siedlungen und rund 110 Außenposten. Die Außenposten sind auch nach israelischem Recht illegal, muss aber noch lange nicht heißen, dass sie dann auch geräumt werden. Das sind im Großen und Ganzen sind das Siedlungen, die von den jeweiligen israelischen Regierungen vorangetrieben worden sind, auch durchaus von Regierungen der Arbeiterpartei. Dann gibt es aber auch die Siedlungen, die mehr religiös motiviert sind. Und zwar ist es einmal die Siedlung in und um die Stadt Hebron, hier unten im Süden, und die Siedlungen um die Stadt Nablus herum, die auf Druck der religiösen Siedlerbewegung, zu der wir gleich ja noch kommen, in den 1970er Jahren begonnen haben. Ja, wir hatten vorhin schon über das Wasser gesprochen, wie das Wasser im Westjordanland verteilt wird. Es gibt also seit September 1995 im Rahmen der Oslo-Abkommen ein israelisch-palästinensisches Wasserkomitee. Aber ohne israelische Zustimmung darf die palästinensische Wasserbehörde keinen neuen Brunnen graben. Und deswegen geschieht das auch de facto nicht. Der Trinkwasserverbrauch pro Person und Tag 2020 lag bei Palästinensern im Westjordanland bei 82,4 Liter, während der empfohlene Minimalverbrauch der Weltgesundheitsorganisation 100 Liter ist, und Israelis im Durchschnitt, also im israelischen Staatsgebiet, in Siedlungen kann es noch mehr sein, im Durchschnitt 247 Liter zur Verfügung stehen. Und außerdem gibt es im Westjordanland auch noch über 100.000 Palästinenser, die gar nicht durch Wasserleitungen an das Wasserversorgungssystem angeschlossen sind, denen also Wasser per Lastwagen, per Kanister gebracht wird. Und die müssen sich normalerweise mit etwa 26 Liter pro Tag zufrieden geben. Ja, und parallel zu den Siedlungen im Westjordanland ist 1970 Kfar Daron, die erste Siedlung im Gazastreifen, gegründet worden. Es folgten dann noch 17 weitere Siedlungen, die insgesamt schließlich 7000 Einwohner zählten. Die sind 2005 auf einseitige Initiative der Regierung Sharon geräumt worden. Das werden wir uns noch genauer ansehen, wenn wir unsere Sitzung zum Gazastreifen haben. Ja, so sieht also, kleiner Einblick de facto, sieht es im Westjordanland aus, eben die große Problematik der Präsenz israelischer Siedlungen, die Problematik, wer an das Wasser kommt, in einem Land, in dem es nicht allzu viel regnet, natürlich enorm kritisch. Aber was uns jetzt auch noch interessieren soll, ist eben gerade wie ideologisch die Eroberung gesehen wurde. Und da ist schon auffällig in den ersten Wochen, noch in den Tagen des Krieges und den ersten Wochen danach, hören wir auch von völlig säkularen Menschen und Organisationen eine enorme Begeisterung. Also zumindest wir haben Jerusalem jetzt wieder. Also selbst eine linke, liberale Tageszeitung wie Haaretz schreibt am Tag der Eroberung Ostjerusalems, der Altstadt, juble und jauchze, die du sitzt in Zion. Und die etwas mehr Mainstream-Zeitung Maariv schreibt, der Messias kam gestern nach Jerusalem, müde, grau, fahrend auf einem Tank. Und der ehemalige Ministerpräsident David Ben-Gurion, der 1967 nur noch Knesset-Abgeordneter war, sagte, wir haben jetzt die Herrschaft über Jerusalem und das ist eines der größten Ereignisse. Zu den ersten Dingen, die getan werden müssen, gehört die Errichtung von Unterkünften, die sofortige Besiedlung des jüdischen Viertels. Dasselbe gilt auch für Hebron. Ich bin sicher, dass bei dem Geist, der jetzt in Israel weht, man dorthin gehen wird. Und in einem Aufruf zugunsten des vollständigen Landes Israel von Intellektuellen, die größtenteils der Arbeiterpartei nahestanden, vom 22. September 1967 heißt es, das Land Israel befindet sich jetzt in der Hand des jüdischen Volkes. Wir sind zur Treue der Vollständigkeit unseres Landes gegenüber verpflichtet. Keine Regierung in Israel hat das Recht, auf diese Vollständigkeit zu verzichten. Ich denke, das ist auch nochmal, wenn wir gleich die religiösen Aussagen sehen werden, wichtig im Hinterkopf zu behalten, zumindest in den ersten Monaten, in dem Enthusiasmus, wir können wieder nach Jerusalem, wir können wieder an unsere heiligen Orte, ist die Begeisterung, dass man jetzt alles hat, auch in ziemlich säkularen Kreisen, eigentlich sehr groß. Ja, jetzt gehe ich nochmal auf einige Bilder dazu. Ja, und auf die Weise gibt es eben auch die wirklich ikonischen Bilder von der Eroberung. Das ist ein, also das Bild natürlich im Moment des Geschehens, aber später dann zeigt Yitzhak Rabin, damals der Oberbefehlshaber, Moshe Dayan, den Verteidigungsminister, und Uzi Narkis, den Kommandanten von Jerusalem, wie sie im Juni 1967 durch das Löwentor, das östliche Stadttor der Altstadt vom Ölberg her in die Altstadt einziehen. Auch dieses Bild ist berühmt von den israelischen Soldaten, die 19 Jahre, wo man nicht an die Westmauer konnte, an die Klagemauer konnte, die alten Steine betrachten. Und hier gibt es auch eine der ersten religiösen Aussagen von Rabbi Zvi Yehuda Kuk. Haben Sie auch auf Ihrem Blatt. Zvi Yehuda Kuk war der Sohn von Avraham Yitzhak HaKohen Kuk, des ersten aschkenasischen Oberrabbiners von Mandatspalästina. Und Rabbi Zvi Yehuda selber ist de facto zum spirituellen Führer der Siedlerbewegung geworden. Und schon einen Monat vor dem Junikrieg, wo man noch gar nicht wissen konnte, dass es diesen Krieg geben würde, hat er zum israelischen Unabhängigkeitstag, dem 19. Unabhängigkeitstag, den Psalm 19 für den Staat Israel geschrieben. Und da sieht man eigentlich schon, ja, was passieren würde in dem Moment, dass diese Gebiete erobert werden. Vor 19 Jahren, in jener berühmten Nacht, als die positive Entscheidung der Herrscher der Völker der Welt über die Errichtung des Staates Israel im Land eintraf, also gemeint ist die Entscheidung der UNO-Vollversammlung vom 29. November 1947, als das ganze Volk auf die Straßen strömte, um in Gemeinschaft die Gefühle seiner Freude zu feiern, konnte ich nicht hinausgehen und an der Freude teilhaben. Ich saß allein und mit rotem Gesicht, denn eine Last war auf mir. In jenen ersten Stunden konnte ich das Geschehen nicht hinnehmen, jene furchtbare Nachricht, dass tatsächlich die Prophezeiung des Herrn im 12-Prophetenbuch erfüllt worden war. Und mein Land haben sie geteilt. Wo ist unser Hebron? Werden wir es vergessen? Und wo ist unser Sichem, also Nablus? Werden wir es vergessen? Wo ist unser Jericho? Werden wir es vergessen? Und wo ist das ganze Transjordanien? Wo ist jeder einzelne Erdklumpen? Jede Einheit von 4 Ellen, die zum Land des Herrn gehören? Liegt es in unserer Hand, auch nur auf einen Millimeter von ihnen zu verzichten? Gott bewahre. Und einen Monat später sind zwar nicht Transjordanien, aber Hebron, Sichem und Jericho unter israelischer Herrschaft. Und das haben natürlich auch manche seiner Anhänger als Erfüllung einer Prophetie gesehen. Wichtig in dieser religiösen Atmosphäre wird natürlich auch, was geschieht mit dem Tempelberg oder für die Muslime der Al-Haram al-Sharif. Hier sehen wir ein Bild, das man sich heute nicht mehr vorstellen kann, dass das mal möglich war, eben auch nochmal Yitzhak Rabin, Moshe Dayan und Uzi Narkis, die mitten auf der Esplanade der muslimischen Heiligtümer die Dinge inspizieren, wobei Dayan allerdings sofort angeordnet hatte, die israelische Fahne, die auf der Kuppel des Felsendoms gehisst worden war, herunterzuholen und auch sofort erklärt hatte, die religiösen Rechte der Muslime würden weiter gewahrt werden. Wer das etwas anders sah, war der Militäroberrabbiner Shlomo Gorin. Wir sehen ihn hier mit einer Torarolle im Arm und mit einem Schofar, einem Widderhorn. Und dieses Widderhorn wird nicht nur geblasen, wie jetzt in 3 Wochen am Feiertag des jüdischen Neujahrs, sondern hat auch eine messianische Komponente, die messianischen Zeiten einzublasen. Und das wird auch deutlich in der Rede, die Shlomo Goren oben auf dem Tempelberg gehalten hat, von der haben sie einen Auszug. Die wollte er ursprünglich vor der Westmauer halten, aber nachdem er dann schon einmal oben war, hat er sie oben neben dem Felsendom gehalten. Soldaten Israels, Geliebte des Volkes, gekrönt mit Tapferkeit und Sieg, der Herr ist mit euch, mächtige Helden. Ich spreche zu euch von dem Platz vor der Westmauer, dem Überrest unseres Tempels. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Das ist Jesaja 40,1, die Prophetenlesung, die in der Synagoge nach dem 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung, gelesen wird. Das ist der Tag, den wir erhofft haben. Lasst uns jubeln und froh sein an seinem Heil. Die Vision aller Generationen ist vor unseren Augen wahr geworden. Die Stadt Gottes, der Ort des Tempels, der Tempelberg und die Westmauer, das Symbol der messianischen Erlösung des Volkes, wurden heute durch euch, die Helden der israelischen Verteidigungsarmee, erlöst. Ihr habt an diesem Tag den Schwur der Generationen eingelöst. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte vergessen werden. Die Gottesgegenwart, die niemals die Westmauer verlassen hat, geht zurzeit vor den Streitkräften Israels her wie eine Feuersäule, um uns den Weg zum Sieg zu erleuchten und umgibt uns mit Wolken der Ehre vor allem Volk und der Welt. Ein weiterer Mann, der eine große Rolle gespielt hat in Siedlungen im Westjordanland, war Hanan Porat, aufgewachsen in Kfar Etzion, südlich von Bethlehem. Das war eben eines von vier kleinen jüdischen Dörfern, die in den 1940er Jahren dort errichtet worden waren, die aber eben dann außerhalb der Grenzen des geplanten Staates Israel lagen und auch am Tag der Staatsgründung von der jordanischen Armee erobert worden sind. Und er als Kind evakuiert von dort hat, wie viele andere, den Traum behalten, dass Kfar Etzion wiedergegründet wird. Und so hat er eben auf einer Postkarte von Bethlehem, die er als Soldat aus der Jerusalemer Altstadt zum Merkas HaRav, der Yeshiva, der von Rav Zvi Yehuda Kuk schickte, schrieb er: Hier ist Bethlehem, auf dem Weg nach Ephrata, die Zeit des Weinens hat sich in Jubel gewendet. Die Söhne sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Und in den Bergen Hebrons, wo Gush Etzion ist, auch dort wird es der Herr geben und die Söhne werden in ihre Heimat zurückkehren. Greift zurück auf die Prophetie in Jeremia 31, 16, wo der weinenden Rachel versprochen wird, dass ihre Söhne zurückkehren werden. Und das ist eigentlich einer der entscheidenden Bibelverse für die Besiedlung des Westjordanlandes nach 1967 geworden. Als Chanan-Po-Ratha dann auch wirklich innerhalb der kommenden Monate, bereits im September 1967, für die Neugründung von Kfar Etzion gesorgt, einfach dadurch, dass man dort Neujahr gefeiert hat und nicht mehr weggegangen ist. Und die israelische Regierung hatte nicht die Energie, die Leute dort zu räumen. Und so war das dann als Kfar Etzion, als erste Siedlung im Westjordanland, einfach da. Und dazu schreibt Hanan Porat: Ein Araber, der in sein Dorf zurückkehrt, das ist menschlich und berührt das Herz. Ein Jude, der in sein Dorf zurückkehrt, das ist mehr als Nostalgie. Das ist Geschichte. Das ist Metageschichte. Der Fall von Gush Etzion, der auf gedrängte und konzentrierte Weise die Geschichte der Zerstörung und des Exils, die Erwartung und die Rückkehr in sich zusammenfaltet, ist ein Miniaturbeispiel, das nicht über sich selbst, sondern über das ganze Allgemeine lehren will. Und durch es ist es möglich, dass noch das Lied des großen Prozesses gehört werden wird, in dem der Herr der Welten uns alle auf dem Weg, der nach Hause hinaufsteigt, führt. Das ganze Volk Israel zu dem ganzen Land Israel und in dessen Brennpunkt unser Jerusalem, der Tempel des Königs, die Königsstadt. Ja, und wichtig auch als Bild ist nochmal dieses Foto, wo man auf der rechten Seite Chanan Porat sieht und auf der linken Seite Rabbiner Moshe Lewinger, der die Siedlung in Hebron vorangetrieben hat, wie sie feiern, dass es ihm nach dem achten Versuch, sich an einem Ort bei Nablus niederzulassen, die Armee und beziehungsweise die Regierung endlich nachgegeben hat und ihnen erlaubt wird, sich dort niederzulassen. Sie werden von ihren Schülern auf den Schultern getragen. Und das Motto und auch das Lied, das sie damals gesungen haben, war ein Vers aus Jesaja 18: Macht nur Pläne, sie werden vereitelt. Was ihr auch sagt, es kommt nicht zustande, denn Gott ist mit uns. Im Kontext von Jesaja ist das eine Prophetie gegen die Fremdvölker, die Israel bedrohen. Aber hier ist das natürlich eine Aussage, die an die israelische Regierung geht. Was ihr auch sagt, kommt nicht zustande. Denn wir, die Siedler, wissen, dass Gott mit uns ist. Und damit ist natürlich auch schon angelegt, dass es religiös als legitim gesehen wird, auch Entscheidungen der Regierung, die gegen das Siedlungsprojekt gehen, nicht zu akzeptieren. Ja, das war jetzt meine geballte Sammlung von Texten, die kurz nach Ende des Krieges 1967 entstanden sind, wo man auch noch sagen könnte, so aus dem, ja, noch aus dem ersten Gefühl heraus, die aber eigentlich schon auch andeuten, wohin die Theologie gehen wird. Aber ich wollte auch noch mal einen kurzen Einschnitt machen, um Nachfragen zu ermöglichen. Im Moment nicht zu sehen. Ja, dann gehen wir ein bisschen in die Vertiefung hinein. denn das ist durchaus ein theologisches Konzept, das ausgebaut wird. Und was hier plötzlich Bedeutung bekommt, ist ein Gebot, das jahrhundertelang eigentlich niemanden besonders interessiert hat. Im Mittelalter haben verschiedene jüdische Gelehrte Bücher, in denen alle Gebote, die zu befolgen sind, aufgezählt wurden, zusammengestellt. Die bekannteste Zusammenstellung ist die von Maimonides. Und zu dieser Darstellung von Maimonides hat nach Manides ein paar Jahrzehnte später seine Anmerkungen geschrieben zu Punkten, die er anders gesehen hat. Und bei Nachmanides gibt es ein Gebot, das in der Zählung des Maimonides nicht erwähnt wird. Und dieses Gebot heißt, dass uns befohlen ist, das Land in Besitz zu nehmen, dass Gott gepriesen und erhaben sei er unseren Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Und wir es nicht anderen Völkern oder der Verödung preisgeben dürfen. Wie er ihnen sagte, nehmt das Land in Besitz und werdet in ihm ansässig. Denn euch habe ich das Land gegeben, es in Besitz zu nehmen und verteilt das Land als Erbbesitz. Und darauf wird im Grunde genommen jetzt der ganze Gedanke aufgebaut, dass man wirklich verpflichtet ist, das gesamte Land Israel in seinen biblischen Grenzen, die auch durchaus nicht einheitlich sind, die unterschiedliche Größen haben, dass es man verpflichtet ist, es zu erobern und zu besiedeln. Und da habe ich jetzt auch als Beispiel, wie man damit umgeht, nochmal zwei Zitate von Rabbi Zvi Yehuda Kuk, eigentlich Äußerungen zu dem ersten und dem dritten Wochenabschnitt aus dem Buch Deuteronomium. Zu Deuteronomium 1,1 bis 3,22 schreibt er: Es ist bekannt, dass Nachmanides eine fundamentale halachische Definition festlegt, dass die Besiedlung des Landes und die Eroberung des Landes ein Gebot der Tora für alle Generationen ist. Demgegenüber ist ein Vernachlässigen des Steig hinauf, nimm in Besitz, Revolte gegen den Herrn. Und als euch der Herr von Kadesh Barnea schickte und sagte, steigt hinauf und nehmt das Land, das ich euch gegeben habe, in Besitz, da habt ihr revoltiert gegen das Wort des Herrn eures Gottes und ihm nicht geglaubt und nicht auf seine Stimme gehört. Worin habt ihr nicht auf seine Stimme gehört? Hinsichtlich der Eroberung des Landes und seiner Inbesitznahme. Die Inbesitznahme des Landes ist ein Gebot, und das Gegenteil Revolte. Und zum Wochenabschnitt Ekev, Deuteronomium 7, 12 bis 11, 25 führt er weiter aus. Und wie erfüllt man dieses Gebot? Wenn es nötig ist, durch einen Krieg zur Eroberung des Landes. Egal, ob es angenehm ist oder dir Verdruss bereitet. Gott sei Dank, wir wählen die Gebote nicht aus, wie dies gewisse Religiöse tun. Wenn es möglich wäre, das Gebot der Inbesitznahme des Landes ohne Tötungen zu erfüllen, wäre das natürlich schöner. Natürlich. Aber bis zum Ende der Tage, wo kein Volk gegen ein anderes das Schwert erhebt, haben wir manchmal keine andere Wahl, als durch unsere Soldaten und unsere Piloten zu handeln. Durch unsere militärischen Aktivitäten erfüllen wir, trotz der nicht angenehmen Verwicklungen, dieses Gebot, wie es Nachmanides definiert hat, dass das Land Israel in unserer Hand sei und nicht in der Hand einer anderen Nation. Das Gebot der Inbesitznahme des Landes, das in Kürze zu Beginn des Deuteronomiums erwähnt wurde, wird in unserem Wochenabschnitt weiter erläutert. Zu Beginn unseres Wochenabschnittes wird erwähnt, und der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker vor dir. Und auch die Wespe wird der Herr, dein Gott, auf sie schicken. Man muss darüber nachsinnen. Wer ist es, der den Krieg führt? Ist er uns befohlen oder dem Herrn der Welt, der vertreibt und die Wespe schickt? Aber es gibt hier keinen Widerspruch. Wir wirken mit Gott gemeinsam. Ja, man sieht hier eine Theologie, die meint sozusagen wörtlich biblische Zitate auf eine aktuelle Situation umlegen zu können und damit eigentlich die Eroberungen zu rechtfertigen. Anne, hast du dich gemeldet?
Ja, nach meiner Kenntnis gibt es ja nun in Israel sehr viele Säkulare, die nichts mit Religion am Hut haben. Inwieweit wirkt denn das, was wir jetzt hier gelesen haben, auf diese Bevölkerungsgruppe nach? Ist da die Meinung gleichgeschaltet? Nimmt man das gern hin, dass auch Religiöse so denken?
Natürlich eine wichtige Frage, und das war sicher auch 1967 noch mal anders, als es heute ist. Die Einzelheiten der Theologie hier, die Begründungen mit Nachmanides, Gebot oder Nichtgebot, das sind natürlich Details, mit denen sich Nichtreligiöse weniger befassen. Und ich würde sogar sagen, wer überhaupt nicht vertraut ist mit solcher Literatur, wird sich sogar schwer tun, ihrer Logik nachzufolgen. Das ist nicht so einfach, aber man kann solche Sachen ja auch etwas populärer ausdrücken. Und irgendwo der Gedanke, ja, das ist doch wirklich unser Land, und auch wenn man es historisch sieht, der ist dann schon da. Und darum habe ich ja auch gerade, bevor ich die religiösen Texte gebracht habe, die eher säkularen Äußerungen auch gerade aus dem linken sozialistischen Spektrum gebracht, wo man merkte, eigentlich möchten wir das Land ja auch haben. Also es gibt damals, 1967, gab es niemanden, der mit der Idee kam, vielleicht Land für Frieden einzutauschen. Das hat noch mal über 20 Jahre gedauert, bis dieser Versuch von der Regierung Rabin gemacht wurde und sich ja auch nicht durchsetzen konnte letztlich. Also es ist etwas, was schwer zu messen ist, zu sagen, einerseits ist die Mehrheit der Israelis säkular, aber die Verbindung zum Land und die Bibel dann zumindest als einen Nationalmythos, als eine gewisse Besitzurkunde zu lesen, ist etwas, was dann doch ziemlich verbreitet ist. Und heute darf man natürlich nicht vergessen, dass die Vertreter dieser Theologie inzwischen in der Regierung sitzen. Und das gibt ihnen natürlich auch noch mal einen Einfluss, der weit über ihren Zahlenanteil an der israelischen Bevölkerung hinausgeht. Und man sieht es eben auch an solchen Dingen. Ich kann jetzt nicht im Detail zum Beispiel an das Beispiel, wie es zu der Siedlung in Hebron gekommen ist, eingehen. Das war etwas, was die israelische Regierung nicht wollte, weil man sich gesagt hat, wenn Israelis mitten in einer palästinensischen Stadt wohnen, macht das eigentlich nur Ärger. Man muss sie schützen, es wird dauernd Probleme geben. Aber die Leute um Rabbiner Moshe Lewinger haben sich einfach dort in die alten Häuser der alten jüdischen Ansiedlung noch von Jahrhunderten vorher niedergelassen. Und die israelische Regierung hat nie die Energie gehabt, sie wieder da rauszuholen. Und da sieht man eben, man initiiert es nicht selber, aber wenn die Religiösen genug Druck ausüben, schaffen sie es normalerweise zu bekommen, was sie wollen, weil sie eben sehr stark ideologisch motiviert sind und die andere Seite irgendwo sagt, ja, wir möchten es ja eigentlich nicht, aber okay, wir haben auch keine Kraft dagegen zu gehen. Irgendwo so, darauf läuft es letztlich auch oft hinaus. Und inzwischen ist einfach auch ein sehr starker Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft geschehen. Und insofern gibt es, würde ich sagen, heute viel mehr oder weniger Unterstützung auch für diese religiösen Positionen. Chor?
Naja, ein bisschen anschließend hier, ich weiß nicht genau, ob ich das dann richtig sage, aber ich habe doch immer gehört, gelernt, dass die Mehrheit der Rabbiner eigentlich immer galt. He? Was die Mehrheit der Rabbiner denkt, ist eigentlich ein bisschen mehr oder weniger das Gesetz. Ist das hier einfach ja verschwunden oder wird das nicht ernst genommen? Oder wie denken dann die meisten Rabbiner, wie ich
Dann nehmen wir vielleicht
herausnehmen
gerade
kann?
noch den Text vor, überspringen wir gerade den Text von Jeschaja Olajbowitsch, zu dem kommen wir nachher nochmal zurück. Das ist nämlich genau die Frage, was passiert? Die erste Krise als der Friedensvertrag mit Ägypten geschlossen war und die Siedlungen im Sinai geräumt worden sind. Und da könnte man sagen, der Sinai gehört nach keiner biblischen Grenzen zum Land Israel. Also es gibt eigentlich gar, man kann gar nicht sagen, das ist das Land, das uns Gott gegeben hat. Und trotzdem hören wir hier die Worte von Rabbi Zvi Yehuda, der im Übrigen auch während der Räumung der Siedlungen gestorben ist. Er war schon ein alter Mann, aber möglicherweise hat es durchaus seinen Tod herbeigeführt, man kann es nicht wissen, der eben genau diese Frage angeht: Was machen wir, wenn die Regierung sich entscheidet, Siedlungen zu räumen, aber wir sind der Meinung, dass das gegen Gottes Verbot verstößt? Und da hat er sich so zu geäußert. Die Verpflichtung auf nehmt das Land in Besitz und werdet in ihm ansässig, dass das Land in unseren Händen sei und wir es nicht anderen Völkern preisgeben dürfen, gemäß der klaren heiligen Sprache des Nachmanides. Das ist ein klares und unbedingtes positives Gebot der Tora für die Gesamtheit Israels, dass wir diesem Land in seinen gesamten Grenzen unter Hingabe des Lebens verpflichtet sind. Wenn sich eine Situation des Zwangs ergibt, sei es von Seiten der Nichtjuden oder sogar, Gott bewahre, von Seiten von Juden, aufgrund der Zerrüttungen der Politik oder der Ansichten, sind wir alle verpflichtet, uns töten zu lassen und das Gebot nicht zu übertreten. Für Judäa und Samaria, also das Westjordanland, für die Golanebene, das wird nicht ohne Krieg gehen. Jemand hat mich gefragt, ob ich einen Bruderkrieg führen will. Auf die Terminologie werde ich nicht eingehen. Und ich werde keinen Namen geben, wie die Sache genannt werden wird. Aber das ist eine Tatsache, das wird nicht ohne Krieg zu Ende gehen. Über unsere Leichen und unsere Glieder. Wir alle, den Nichtjuden wird es nicht gelingen. Und nicht politischen Zerrüttungen unsererseits auf keinerlei Weise. Also hier wird eigentlich ganz klar gesagt, die Regierungen können entscheiden, was sie wollen. Wenn das gegen Gottes Willen ist, werden wir bis zum letzten Blutstropfen dagegen gehen. De facto ist das nicht passiert. Die Siedler im Sinai sind zwar nicht freiwillig von dort gegangen, aber sind ohne Blutvergießen von der israelischen Armee dort herausgeholt worden. Das Ganze hat sich nochmal im Jahr 2005 wiederholt, als die Siedlungen im Gazastreifen geräumt wurden. Auch dort sind die meisten Siedler ja nicht freiwillig gegangen, sondern mussten von der Armee und der Polizei rausgetragen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber letztlich haben die meisten ja vor Gewaltanwendung gegen israelische Soldaten und Polizisten zurückgeschreckt. Und da haben wir eben diese Diskrepanz zwischen einer eigentlichen theologischen Auffassung, wir müssen das eigentlich machen, denn die Regierung ist gottlos. Und andererseits hat da der religiöse Zionismus ja die Auffassung, dass der Staat Israel ein heilsgeschichtliches Gebilde ist. Es wird ja in den Synagogen, in den zionistischen Synagogen, wird jeden Schabbat für den Staat Israel den Beginn unserer Erlösung gebetet. Also der Staat hat eine theologische Qualität und von daher in dem Moment, also solange die Regierung das tut, was die Siedlerrabbiner meinen, man muss tun, ist alles in Ordnung. Aber wenn das nicht mehr passiert, dann stehen diese Rabbiner wirklich vor der Frage, was ist uns jetzt wichtiger, dass wir letztlich dem Staat, den wir ja doch auch als eine heilsgeschichtliche Komponente ansehen, dass wir dem und letztlich von daher auch den Anordnungen seiner Regierung uns fügen, oder gehen wir bis zum Letzten mit dem, was wir als Gebot Gottes ansehen? Und da gibt es auch starke Auseinandersetzungen innerhalb des religiös-zionistischen Lagers, wo ich kann nicht beurteilen, wer heute die Mehrheit ist. Das sind Sachen, die enorm umstritten sind und eben jedes Mal, wenn sowas wieder neu diskutiert wird, wenn Räumungen anstehen sollten, muss man sich dann neu miteinander auseinandersetzen. Also das wird wirklich so unterschieden zwischen den Rabbinern, die sagen, auch wenn wir dagegen sind, wir werden letztlich zumindest keinen gewalttätigen Widerstand gegen Maßnahmen der Regierung leisten. Und das sind meist auch jüngere Leute, auch die Außenposten errichten, die sind hören zum Teil auch schon nicht mehr auf die Rabbiner, die machen wirklich, was sie wollen. Von daher ist auch immer schwer im Voraus zu sagen, wie viel gewalttätigen Widerstand es wirklich geben wird, sozusagen welche Ansichten sich durchsetzen wird. Herr Hans.
Ja, ich muss gerade das Video noch einschalten. Zu der Frage, das alles bezieht sich immer auf theologische Größen, aber wer ist denn die Definition Gott von Gottes Wille? Es wird immer von Gottes Wille geredet, und dann wird sich auf irgendein Bibelzitat oder Tora bezogen. Sind ja neue Interpretationen, und wer setzt denn diesen Gotteswillen in den Raum, um zu behaupten, alle anderen sind falsch und nur das ist der richtige Weg?
Eben so ein bisschen habe ich versucht, das eben mit den Zitaten hier zu skizzieren, dass man, vielleicht muss man wirklich mehr von der Erfüllung von Geboten als von Gottes Willen sprechen. Also man kann natürlich eindeutig in der Bibel lesen, den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs ist das Land Israel verheißen worden. Und was aber noch lange nicht heißen muss in der jüdischen Auslegungsgeschichte, dass man der Meinung war, dass man pausenlos darum kämpfen muss, es zu erobern. Das ist eigentlich eher nicht geschehen. Aber das ist genau das, worauf man zurückgreift, zu sagen, Gott hat uns das Land verheißen, er hat uns das Gebot gegeben, das Land zu erobern, so ähnlich wie es Nachmanides definiert. Und damit ist eigentlich alles klar. Und damit wird durchaus viel von Jahrhunderten rabbinischer Bibelauslegung, die wesentlich differenzierter an diese Dinge herangegangen ist, auch ignoriert. Es ist fast ein typischer, könnte man sagen, fundamentalistischer Rückgriff. Wir nehmen nur die Bibel und ignorieren eigentlich die Auslegungstradition, die da ist. Das ist nicht so unterschiedlich von dem, was christliche Eroberer in Amerika gemacht haben. Besonders deutlich merkt man es bei den Puritanern in Nordamerika. Die haben sich als den neuen Josua, der das verheißene Land erobert, gesehen. Auch die Spanier, die Portugiesen in Lateinamerika haben die Dinge ähnlich gesehen. Die Buren in Südafrika. Das ist eine Form von Bibellektüre, wo man sich sozusagen zurückversetzt oder vielleicht muss man sagen umgekehrt nacherlebt, was in der Bibel geschildert wird und sich überhaupt nicht mehr fragt, ist das was in der Bibel geschieht, will das Geschichtserzählung sein, was will das eigentlich sein, sondern man sieht sich als die Wiederbelebung biblischer Gestalten letztlich. Und wer einmal von sowas überzeugt ist, ist es enorm schwierig, Leute von dieser Überzeugung abzubrechen. Da kann man noch so rational argumentieren und auch Argumente aus der rabbinischen Tradition anführen. Das wird einfach weggewischt werden. Das ist eine enorme Sicherheit, die diese Leute haben, dass sie wissen, was Gott will. Herr Stadtmüller?
Ja, vielen Dank, für dich zu hören.
Ja.
Ich wollte fragen, ob das Positionen von Leuten sind, die eine gewisse akademische Bildung haben, oder anders gefragt, wird das an der Universität von Jerusalem von führenden Theologen geteilt? Oder was haben denn diese Leute, die für meine Meinung nach sich auf selben Niveau wie der Herr Putin und sein Mönch begeben? Nämlich nichts als sich irgendwelche Ideologien für ihre imperialistischen Ansprüche suchen. Also die Frage ist, wie begründet ist das mit führenden wissenschaftlicher Theologie des Judentums?
Da muss man wirklich sehen, die Ausbildung von Rabbinern in Israel ist völlig anders als die Ausbildung von christlichen Theologen in Europa oder in Nordamerika. Das ist keine Ausbildung, die an der Universität ist. An allen Universitäten in Israel wird Bibel gelehrt, aber das ist nicht im Rahmen des Rabbinatsstudiums. Das studieren Leute, die in die Forschung gehen wollen, die vielleicht Religionslehrer werden wollen. Und im Rahmen dieses Bibelstudiums wird auch moderne Bibelkritik unterrichtet. Es ist etwas anders an der religiösen Bar-Ilan-Universität, die ist sehr zurückhaltend, was Bibelkritik bei den Büchern der Tora angeht. Aber im Grunde genommen, die Bibelforschung an israelischen Universitäten ist parallel zu dem, was wir an westlicher christlicher Bibelforschung kennen. Aber das ist nicht der Ausbildungsweg von Rabbinern. Die Rabbiner machen ihre Ausbildung an Yeshivot. Und da steht das Talmudstudium im Vordergrund und eben auch die Lektüre von religiösen Autoritäten wie Nachmanides. Im Normalfall lehnen diese Rabbiner moderne Bibelkritik völlig ab als gottlos, so wie ja auch im Christentum hat man einige Jahrzehnte gebraucht, bis die Bibelkritik akzeptabel wurde, gerade auch in der katholischen Kirche. Rabbi Zvi Yehuda war noch ein etwas anderer Fall. Er hatte noch während des Ersten Weltkriegs an der Universität von Halberstadt studiert, wobei er auch nicht Bibel, sondern eher Philosophie. Also er kannte zumindest zeitgenössische Philosophie, was, glaube ich, auch teilweise in seinen Werken zum Ausdruck kommt. Aber bei Rabbinern, die hier in Israel geboren sind und wirklich nur in Israel ausgebildet sind, kann man sagen, dass sehr an Allgemeinbildung, universeller Gelehrsamkeit eine Menge fehlt da auch. Es gibt natürlich die Rabbiner, die aus Europa oder Amerika eingewandert sind, die bringen nochmal eine andere Bildung mit. Und die gehören auch normalerweise nicht zu diesem engen Kreis, die diesen Fundamentalismus vertreten. Also da kann man schon sagen, diese Theologie geht auch mit einem gewissen nicht akademischen Studium überall.
Danke.
Ja, haben wir doch eine Stimme zu hören, die schon sehr früh gegen diese Theologie gegangen ist. Und ich wollte auch gerade mal im Bild vorstellen, der Professor Yeshayahu Leibowitsch, eben auch wirklich streng orthodoxer Jude, vom Beruf Physikprofessor, aber auch jemand, der eine enorme, sowohl allgemeine als auch religiöse Bildung hatte. Leibowitsch hat schon in den ersten Monaten nach dem Krieg 1967 gesagt, um Himmels Willen, wir müssen raus aus den besetzten Gebieten. Und ich habe ja einen Text von ihm gefunden, wo er das auch noch mal etwas deutlicher formuliert, warum. Den Text haben Sie auf Seite 7, noch vor dem Text, den wir gerade gelesen haben. Die Frage der Gebiete interessiert mich nicht im geringsten, sondern nur die Frage der 1,25 Millionen Araber, die dort wohnen. Nicht aus Sorge um die Araber, sondern aus Sorge um das jüdische Volk und seinen Staat. Der Einschluss dieser Araber, zusätzlich zu den 300.000, die sich bereits im Staat befinden, in unser Herrschaftsgebiet, bedeutet die Zerstörung des Staates Israel als jüdischer Staat. Die Vernichtung des gesamten jüdischen Volkes und die Zerstörung des gesellschaftlichen Gefüges, das wir im Staat errichtet haben. Ich befürworte ein sofortiges Verlassen der von 1,25 Millionen Arabern bewohnten Gebiete, ohne jeden Zusammenhang mit der Frage des Friedens. Wir sind dazu verurteilt, fortdauernd ohne Frieden und ohne Sicherheit zu existieren, so wie das jüdische Volk immer existiert hat, unter äußersten Anstrengungen und großen Opfern. Was die religiösen Beweggründe angeht, so sind sie lächerlich, angesichts der Tatsache, dass der Staat Israel heute der Staat eines Volkes Israel ist, dessen Söhne mehrheitlich Atheisten sind. Die Eroberung des Landes durch die Armee dieses Staates Israel ist ein nationaler Erfolg des jüdischen Volkes, aber sie hat keine religiöse Bedeutung. Ja, das ist nochmal eine ganz scharfe andere Position, die sich schon damals und bis heute in der Minderheit befindet. Leibowitsch war ein enorm unabhängiger Denker, auch im Gegensatz wirklich zu den meisten Orthodoxen, ganz klar für die Trennung von Kirche und Staat. Hat es im Grunde genommen als lebensgefährlich für das Judentum angesehen, diese Ehe zwischen Religion und Staat, und hat letztlich auch der Siedlerbewegung immer wieder vorgeworfen, dass sie das Land zu ihrem Götzen gemacht hat und letztlich Götzendienst betreibt, indem er das Land eigentlich schon wichtiger als Gott ist und das Land auch zu einer, ja, fast einer Personifizierung des Göttlichen gemacht hat. Und er hat eigentlich ziemlich klar gesehen, was passiert, wenn ein Staat jahrzehntelang über Menschen herrscht, die nicht seine Staatsbürger sind, und dass das nicht gut gehen kann, war ihm von Anfang an klar. Und er hat es zwar nicht mehr erlebt, aber er hat, denke ich, ziemlich genau gewusst, wo wir hinkommen würden bis heute. Ja, und auch nochmal wirklich zu sehen, wo wir da heute bei gelandet sind. Ich meine, wahrscheinlich sind Ihnen die Texte, die wir bisher gesehen haben, schon stark genug, aber um das nochmal ein bisschen aktueller zu sehen, auch mit heutigen Politikern und Leuten, die Einfluss haben. Ja, hier, Bottrich, unser momentaner Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium, den wir hier in einem Interview 2016 hören, als er noch Knesset-Abgeordneter nur war. Und auch hier gehen wir wieder in die Zeit Josuas zurück. Als Josua bin Nun das Land betrat, das ist ein Midrasch, das steht so nicht in der Bibel, aber das ist ein bekannter Midrasch, den, denke ich mal, fast alle Religiösen kennen, schickte er drei Schreiben an seine Einwohner. Wer Frieden schließen will, der schließe Frieden. Wer gehen will, der gehe. Wer kämpfen will, der kämpfe. Die Grundlage meiner Strategie ist, wir sind hier, wir sind gekommen, das ist unser. Jetzt werden drei Türen geöffnet. Eine vierte Tür gibt es nicht. Wer gehen will, und es wird welche geben, die gehen wollen, dem werde ich helfen. Wenn Sie keine Hoffnung haben werden und keine Vision, werden Sie gehen, wie Sie 1948 gegangen sind. Wer nicht geht, wird entweder die Herrschaft des jüdischen Staates akzeptieren, und dann kann er bleiben, oder nicht. Und dann werden wir gegen ihn kämpfen und ihn besiegen. Mit der Armee, mit Waffen. Wenn eine eiserne Hand da ist, wird es keine Kinder geben, die Steine werfen. Wer einen Stein wirft, wird nicht hier bleiben. Ich werde auf ihn schießen, ihn ins Gefängnis stecken oder ihn ausreißen. Oder Rabbiner Shlomo Aviner, der auch eine enorme Autorität hat als einer der wichtigsten Schüler von Zvi Yehuda Kook, in seinem Kommentar zum Buch Josua, der natürlich kein Kommentar im Sinne, wie Sie es kennen, als kritischer Kommentar ist, sondern ein Kommentar in dem fundamentalistischen Stil, schreibt zu Josua 6, zur Eroberung Jerichos, wo ja von der Tötung aller Einwohner der Stadt gesprochen wird, warum Frauen, Alte und Kinder töten? Weil sie Feinde sind. Darin sind alle eingeschlossen, auch ein Junge, der in der Zukunft zum Feind werden wird. Darum Vernichtungskrieg. Das ist die religiöse Vorschrift. Wir dürfen kein Mitleid haben, damit sie sich nicht ein weiteres Mal gegen uns wenden werden. Der Kommentar ist von 2014, 2015. Und genau im ähnlichen Stil habe ich vor einigen Monaten auch Äußerungen von einem Rabbiner gehört, dass es darum eben auch gerechtfertigt sei, Frauen, Alte und Kinder im Gazastreifen zu töten. Und das ist auch eine Argumentation. Ich habe ziemlich viel zum Buch Josua gearbeitet und rabbinische Interpretationen gelesen. Diese Argumentation habe ich in keinem einzigen rabbinischen Text gefunden. Es gibt sie bei spanischen Spätscholastikern, die die Eroberung Amerikas rechtfertigen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, sie nicht notwendigerweise bejahen, ob es erlaubt ist, Unschuldige zu töten. Ja, und dann noch nach dem 7. Oktober, das wurde in israelischen Zeitungen so veröffentlicht und hat auch durchaus ziemlich viel Kritik erlöst. Der Militärrabbiner Amichai Friedman, der Anfang November 2023 zu Soldaten im Gazastreifen geschickt wurde, um ihnen wohl etwas gute Laune zu machen, wir sehen ja auch einen Soldaten mit Gitarre daneben, hat sich so geäußert. Das Land gehört uns. Das ganze Land, einschließlich Gazas, einschließlich des Libanon, dessen südlicher Teil ja zumindest in eigentlichen biblischen Grenzen enthalten ist, das ganze verheißene Land. Wir werden zurückkehren. Gush Katif, das sind die 2005 geräumten Siedlungen im Gazastreifen, ist ganz klein im Vergleich zu dem, was wir erreichen werden mit Gottes Hilfe. In der letzten Zeit sitze ich da und stelle mir vor, dass es in diesen Tagen die Getöteten und Gefangengenommenen, also die des 7. Oktober, die israelischen, nicht gibt, nicht die Verletzten. In diesem Augenblick nehme ich sie aus dem Bildschirm und dann bleibe ich mit dem vielleicht glücklichsten Monat im Leben. Wir haben den Punkt erreicht, an dem das Volk Israel eine Stufe hinaufsteigt. Wir klären endlich, wer wir sind. Wir verkünden der Welt, was gut und gerecht ist, Ethik und Werte, und daher werden wir das Böse vernichten, Hamas schlagen, die Feinde schlagen, wir werden alle vernichten mit Gottes Hilfe, bald in unseren Tagen. Also diese Äußerung, dass er sozusagen davon abstrahieren kann, dass es die Toten und die Gefangenen des 7. Oktober gibt und er dann mit dem vielleicht glücklichsten Moment im Leben bleibt, das war zu viel für die meisten Israelis. Deswegen hat es dann, nachdem das in den Medien veröffentlicht wurde, eine Menge Kritik gegeben. Aber wir sehen hier, dass sich ein Teil, nicht alle, aber ein Teil des religiösen Zionismus befindet sich in einer akuten messianischen Fassung, die wirklich das Massaker vom 7. Oktober als etwas sieht, was die Möglichkeit gibt, noch mehr zu erobern, noch mehr Herrschaft zu erlangen. Und egal wie das groß das Blutbad sein wird, wir werden somit das messianische Reich errichten. Ja, sind dazu noch irgendwelche Nachfragen, Anmerkungen zu machen? Brigitte.
Ja, es ist schrecklich, ganz schrecklich, diese Texte zu lesen und diese Zusammenhänge sich wieder vor Augen zu führen. Und dass hier dieser Rabbiner davon redet, dass sie der Welt verkünden, was gut und gerecht ist, Ethik und Werte, und was doch nach unserer Vorstellung ganz das Gegenteil ist von dem, wofür ja auch das Judentum steht. Und dass sich das so verkehren kann, ja, das ist eben, das ist eben so in jeder Religion, die sich ja auf Basis dieses Fundamentalismus in absolut unmenschlich wird. Das ist natürlich ganz schwer zu ertragen.
Ja, ich denke, man merkt auch, man kann mit solchen Leuten ja nicht mehr diskutieren.
Genau.
Man kann allenfalls vielleicht versuchen zu verhindern, dass sie mehr Einfluss gewinnen. Aber wer einmal solche Überzeugungen hat, das ist enorm schwierig, da noch was gegen zu machen.
Und ist ja auch ganz klar, wer Gott auf seiner Seite hat, der muss ja nicht mehr mit irgendwem diskutieren.
Der weiß, was richtig ist.
Genau.
Und unser Problem ist eben, dass einige solcher Leute in der Regierung sitzen im Moment, und das macht es noch etwas gefährlicher.
Ja.
Herr Hans.
Ja, geht in dieselbe Richtung. Ich frage mich bei dieser Radikalisierung jüdischer Fundamentalisten, was unterscheidet die jetzt noch von Islamisten, wenn ich vergleichen will, dass dieses System, dieses messianische jüdische Reich, das dann auch noch expandieren soll, ja, im Vergleich zu dem, was wir so verteufelt bekämpft haben, nämlich die Bildung eines Kalifats unter islamistischer Leitung. Das geht doch in genau dieselbe Richtung. Aber da frage ich mich natürlich, wieso haben wir so viel Verständnis und Toleranz für diesen jüdischen Fundamentalismus, der genauso unmenschlich ist, und verteufeln die anderen schurkischen Islamisten? Also da, ja, also das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Ja, ich würde.
Und der zweite Teil der Frage.
Ja.
Ja, darf ich noch den zweiten Teil der Frage. Es ist ja so, dass die orthodoxen Juden keinen Militärdienst leisten dürfen. Das ist ja wohl umstritten. Das versuchen die ja jetzt einzuführen. Da frage ich mich natürlich, wenn das die säkularen Kräfte sind, die nicht so streng religiös sind, warum halten die ihren Kopf hin für eine Sache, die sie eigentlich nicht vertreten müssten? Das wäre der zweite Teil der Frage.
Ja, vielleicht fangen wir mit dem an. Es gibt immerhin in den letzten 2 Wochen, seit wieder ich glaube, 60.000 Reservisten einberufen werden, gibt es einige hundert, die sich weigern und auch an die Generalstaatsanwälte in der Armee geschrieben haben, sie hätten das Gefühl, sie würden geschickt werden, Befehle durchzuführen, die nicht zu rechtfertigen sind. Also es gibt durchaus solche Gefühle, auch gerade bei Reservesoldaten, die ja auch etwas älter sind als die 18-Jährigen, die im normalen Militärdienst sind und vielleicht noch mehr Sachen in Zweifel ziehen. Es gibt eine wachsende Bewegung. Wie groß die ist, wie groß die werden wird, ist nicht abzusehen. Manche sagen, dass das die einzige Möglichkeit wäre, den Krieg zu stoppen, dass es eine ausreichende Zahl von Reservisten gibt, die weigern, nochmal sich einziehen zu lassen. Aber man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass alle Orthodoxen sich keinen Militärdienst tun, sondern man muss hier unterscheiden zwischen den in der internationalen Presse meist Ultraorthodoxen genannten, die auch traditionell nicht zionistisch sind und die eben wirklich nicht zur Armee gehen. Aber die religiösen Zionisten gehen gerade in die Armee und denen ist es auch ganz wichtig, auch hohe Positionen in der Armee zu erlangen, um auch mehr Entscheidungen treffen zu können. Und die Auswirkungen hat man schon gesehen. Es gibt inzwischen einige hohe Generäle, die aus diesem Milieu kommen und dass die unter anderem ihren Soldaten Anweisungen geben, wo man weniger darauf achtet, unbeteiligte Zivilisten zu schädigen, als es säkulare Generäle machen würden, lässt sich auch irgendwo in gewisser Weise absehen. Also man kann durchaus sagen, dass es im religiösen Zionismus in gewisser Weise sogar den Plan gibt, die Armee von innen zu erobern, um auf die Weise noch leichter die Interessen durchsetzen zu können. Ja, und zu dem ersten Teil Ihrer Frage, ich denke wirklich, also mental gesehen sind die jüdischen Fundamentalisten den islamischen Fundamentalisten ähnlicher als die rabbinische Tradition, auf die sie sich berufen, würde ich sagen. Das ist immer so. Fundamentalisten aller Religionen passen besser zueinander als zu anderen Vertretern ihrer Religionen. Ich glaube, dass sie weniger kritisiert werden in der westlichen Welt, hat, glaube ich, einmal damit zu tun, dass ihre Äußerungen viel weniger bekannt sind. Also man hört vielleicht mal, wenn es Tote oder viele Verletzte gibt, von Übergriffen von Siedlern. Aber es gibt wenig Wissen und die meisten Dinge sind ja auch auf Hebräisch veröffentlicht. Es gibt auch schon Forschung auch auf Englisch und ein paar Sachen auch auf Deutsch. Aber das sind nicht Sachen, die Sie leicht in der Zeitung lesen, diese theologischen Aussagen, die ich Ihnen hier gerade gebracht habe. Und von daher glaube ich, dass es einmal an viel Unwissenheit liegt, dass man da nicht so gegengeht. Und insgesamt tut sich, würde ich sagen, bis heute die westliche Welt sich immer noch sehr viel schwerer, den Staat Israel zu kritisieren, als gegen islamische Fundamentalisten vorzugehen. Und hat da sicher auch, also zumindest politische Kreise haben sicher auch bewusste Scheuklappen, um diese Dinge nicht zu sehen.
Ja, danke.
Ja, ich würde dann vielleicht doch zum Schluss nicht unerwähnt lassen. Es gibt natürlich Religiöse, die sowas anders sehen. Es gibt eine neu gegründete Bewegung von sogenannten linken Religiösen, die da gehen. Ich habe vor einigen Wochen im Rahmen der Fasttage um den Gedenktag der Tempelzerstörung einen Historiker aus Haifa, auch orthodoxer Jude, gehört, der auch da stand und sagt, ich bin völlig frustriert, denn ich merke die Meinung, die ich habe, dass ich eben der Meinung bin, der Krieg müsste aufhören, die Geiseln müssten freigelassen werden und man kann auch nicht gegen die Zivilbevölkerung in Gaza weiter vorgehen, wie man vorgeht. Aber ich sehe, ich bin völlig einflusslos und hat diese Situation sogar fast mit Jeremia, der ja auch vergebens geklagt hat, verglichen. Also es gibt solche Leute, aber eben der Einfluss in politischen höheren Schichten ist relativ gering. Wer ja vor Ort versucht zu helfen, sind die Rabbiner für Menschenrechte, deren Internetseite kann man auch auf Englisch Rabbis for Human Rights ansehen. Die machen sehr konkrete Hilfe, bieten schützende Präsenz für bedrohte palästinensische Gemeinden im Jordantal, in der Umgebung von Hebron, gerade auch im Oktober, November zur Zeit der Olivenernte. Das machen sie schon viele Jahre. helfen, Oliven zu ernten und vor Angriffen gegen Siedler zu schützen. Und das ist, denke ich, vor Ort jeder Olivenbaum, der geerntet werden kann, und jeder Palästinenser, der nicht zusammengeschlagen ist, weil ein paar Vertreter von den Rabbinern dastehen und mitarbeiten. Das sind nicht nur Rabbiner, die dort mitmachen, da kommen alle möglichen Leute mit. Die gibt es auch. Und eben man schafft es manchmal konkret vor Ort vielleicht einen Unterschied zu machen, aber die große politische Linie kann es leider im Moment noch nicht beeinflussen. Herr Hans?
Ja, dazu auch noch eine Frage, bevor es diesen Anschlag vom 7. Oktober gab es ja auch kritische Berichte von militärischer Seite. Das waren die, ich glaube, diese
Silence, Breaking the Silence,
wo
meinen
Soldaten,
Sie wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber komischerweise jetzt, wo es wirklich heftig ist und am Brennen ist, würde ich mal sagen, hört man von dieser Bewegung überhaupt nichts mehr.
Doch, gehen
sein?
Sie mal auf die Internetseite, die haben schon enorm viele Zeugenaussagen, auch von Soldaten, die jetzt im Gazastreifen sind, veröffentlicht. Die sitzen da also ganz intensiv dran. Es wird vielleicht nicht so in direkten
okay.
Presseerklärungen, wenn Sie auf die Internetseite gehen, werden Sie dort die aktuellen Veröffentlichungen finden.
Das heißt, ich muss erst mal wissen, dass die existieren, um dann
ja,
an
also
diese
Breaking
Neuigkeit
the
zu kommen.
Silence heißt es. Sie haben auch eine englische neben der hebräischen Version. Und man kann sich da auch für deren Newsletter anmelden. Dann bekommen Sie so etwa, ich glaube, einmal im Monat bekommen Sie dann Hinweise auf neueste Berichte. So
Okay,
kann man es
ja,
übrigens auch bei
danke.
den Rabbis for Human Rights machen. Die schicken einen wöchentlichen Newsletter auch. Das ist beides möglich, da auch ganz gut über Vorgänge und über Kritik informiert zu sein.
Ah ja, vielen Dank.
Anita?
Ja, in dem Kontext wollte ich das nochmal bestärken, was Herr Hans zuvor gesagt hatte, dass wir und Kor auch am Anfang, dass die Bundesrepublik einfach ein enormes Problem damit hat, klar und eindeutig die israelische Regierung zu kritisieren, dass das nicht als Antisemitismus abgestempelt wird und alles, was schwierig ist, Breaking the Silence waren, das ist schon eine Weile her, in Düsseldorf eingeladen, das hat Düsseldorf dann wieder zurückgezogen. Es gab immer wieder die Geschichten Omri Böhm, der nicht sprechen durfte in Buchenwald und so weiter. Also da haben wir also ich denke, dass Deutschland da eine wirklich sehr, sehr unrühmliche Position einnimmt. Und da werden wir uns irgendwann, glaube ich, auch für verantworten müssen, denn es ist offensichtlich, dass das, was da passiert, ein Genozid ist und das in einer Form eskaliert, ja, wie wir das im Grunde genommen aus dem sogenannten Jugoslawienkrieg kennen. Und eigentlich ist es ein No-Go, dass das hier nicht in einer anderen Art und Weise auch deutlich gemacht wird und dass all diese Stimmen, die es ja gibt, dass sie im Grunde genommen die aktiv suchen müssen, das liegt wirklich auch ein bisschen an der deutschen Medienlandschaft und an der deutschen Regierungspolitik. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ein echtes Problem in Deutschland, leider.
Es gibt einige andere europäische Staaten, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf welche, aber einige haben Smotrich zum Beispiel schon mit Sanktionen belegt und ihm auch die Einreise verweigert. Also das ist noch lange nicht in allen, aber es gibt einige Staaten, die das gemacht haben. Und auch Itamar Ben-Gvir, den ich heute nicht erwähnt habe, weil er zwar ein großer Provokateur ist, aber theologisch eigentlich, also inhaltlich, was uns helfen könnte, Dinge zu verstehen, bringt er eigentlich nichts. Er führt die Dinge aus, aber man wird bei ihm keine inhaltlich irgendwie gehaltvollen Texte, die uns da weiterhelfen können, finden. Gut, nach diesem nicht sehr erbaulichen Abend, der war hoffentlich ja ein bisschen Einblick in die Köpfe dieser Leute, die die Siedlungspolitik betreiben, gebracht hat, haben wir dann nächstes Mal noch einen Blick, wie der Libanon Teil des Konflikts geworden ist, was eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre der Fall ist und natürlich auch nochmal seit dem 7. Oktober an Bedeutung gewonnen hat und auch da einfach mal versuchen, ein paar Schneisen zu schlagen und zu sehen, wie die Dinge zusammengehören. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche.